Linke Dinger mit Tom Strohschneider und ich freue mich, dass mal wieder Tom Strohschneider vom Neuen Deutschland der Leitung ist. Schönen guten Tag, Herr Strohschneider.
Schönen guten Morgen.
Ein Kollege von Ihnen, Herr Baron, sagt, wir seien im dauerbrüllenden Skandalisierungsmodus. Mit wir meint er natürlich die Gesellschaft, die Medien, die Menschen. Dauerbrüllender Skandalisierungsmodus, das hat sich bei mir eingefressen. Es ist wirklich so schlimm?
Naja, ich finde, es ist ein ganz gutes Bild. Mal andersherum gesprochen, wir beide hätten jetzt wahrscheinlich große Probleme noch rauszufinden, was vor, sagen wir mal, 8 Wochen in den Schlagzeilen war. Damals war es sicherlich irgendein Thema, was alle ganz groß aufgeregt hat. Es wurde ganz viel gesprochen darüber. Es waren Experten überall. Es wurde nach Konsequenzen gerufen. Nach 2 Wochen ist dann doch das Interesse alarmt und die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. Ich befürchte, um mal ein praktisches Beispiel von aktuell zu nehmen, dass es bei dem ganzen Skandal um kriminelle Autokonzerne ganz genauso ist. Wir erleben ja jetzt, dass bis weit in die CDU nach Konsequenzen, nach Gipfeln, nach Fahrverboten, nach ja vielleicht sogar einem Ausstiegsdatum für den Verbrennungsmotor gerufen wird. Und da schauen wir mal, da gibt es dann irgendwann die Woche diesen Gipfel und dann sind bald wieder andere Themen dran, fürchte ich, an der Macht der Autokonzerne, an dem ganzen lobbyistischen verquickt sein mit der Politik, an einer meines Erachtens tödlichen und völlig sinnlosen Individualautomobilität wird sich wenig ändern. Und so könnten wir viele Beispiele finden. Ich glaube, dauerbrüllender Skandalisierungsmodus ist schon das, was hier in dieser medial getriebenen Gesellschaft auch ein Problem ist. Jetzt könnte man sich darüber unterhalten, was sind eigentlich die Ursachen dafür. Ja, sicherlich würden die einen oder anderen aufs Internet verweisen, weil da relativ schnell mit Reflexen, mit lauten Reaktionen, mit auch einer gewissen Kurzatmigkeit agiert wird. Aber ich glaube, es gibt noch was anderes. Es gibt eine politisch-ökonomische Ursache, die in den Medien liegt. Das ganze Rattenrennen nach Vorabmeldung, nach Exklusivmeldung und so weiter und so fort. Das bestärkt auch diesen Skandalisierungsmodus. Wenn Zeitungen darum konkurrieren, aus den wirklich unwichtigsten Dingen dann gegebenenfalls noch Eilmeldungen zu machen, Vorabmeldungen an die Agenturen, sich als exklusive Nachrichtenverbreiter zu gerieren, dann wird sowas bestärkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn irgendein drittklassiger Politiker sich jetzt noch auch noch zu irgendeinem Thema äußert, dann muss man deswegen nicht immer gleich in Ohnmacht fallen. Das aber passiert. Und auf der anderen Seite passiert eins nicht, nämlich eine demokratisch und vor allen Dingen wirksame Auseinandersetzung darüber, wie man Sachen verändern kann. Ja, also ich meine, mir bringt es persönlich relativ wenig, dass jetzt nun auf Herrn Dobrindt und auf den Autokonzern zu Recht und zwar deutlich mit Kritik rumgehackt wird, wenn sich da nicht endlich mal was ändert.
Das heißt, die Erregungsspitzen sind hoch, das Erregungspotenzial ist hoch, aber das Vergessen ist dann schnell wieder eingesetzt. Wir sind in so einer Gesellschaft, wo wir schnell auch vergessen und dann auf das nächste Ding warten. Stumpfen wir dadurch auch möglicherweise ab?
Ich glaube schon, dass es auf der einen Seite sowas wie ein Effekt des Abstumpfens, der Normalisierung, des Sich-Gewöhnens irgendwie gibt. Man sieht es an Themen, an Nachrichtenthemen, die einem auch ja durchaus an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ans Herz gehen. Ja, also natürlich bin ich schon erstaunt, mit welcher Routine heutzutage hierzulande zum Beispiel über Terroranschläge berichtet wird. Hat man jetzt zum Glück längere Zeit keinen mehr. Aber es geht dann auch relativ schnell in so einen bestimmten Modus über. Es passiert dann, dann wird relativ viel und schnell darüber berichtet. Man versucht exklusiv vor Ort zu sein. Dann kommen die Politiker, dann kommt die Sicherheitsdebatte, in der die Union immer neue Überwachungskameras folgt. Man kennt das alles schon. Und natürlich gibt es einen gewissen Abstumpfungseffekt. Der Punkt ist aber vielleicht nicht so sehr, dass sich in unseren Köpfen so eine Art Hornhaut bildet, sondern der Punkt ist, dass wir ja politisch nicht in einen Modus der Weiterentwicklung kommen. Denn mit diesem Erregungsmodus einher geht ja, ich habe schon gesagt, auch eine gewisse Zurückhaltung bei der Frage, dass man sich in ändernder Perspektive, auch durchaus in radikaler verändernder Perspektive mal auf die Fahnen schreiben könnte. Eine Partei wie die SPD zum Beispiel ist aus Angst vor den Folgen dieser Erregungslogik immer und sehr, sehr schnell dabei, sich möglichst an sowas wie den Median der Meinung anzupassen. Es traut sich dann bald keiner mehr. Man hat es ja bei Schulz gesehen, er fing an mit einer relativ deutlichen Kritik an der Agenda 2010. Da gab es da 3 entsprechende Kommentare. Da gab es eine Wahl, die nicht so ausgegangen ist, wie die SPD sich gedacht hat. Und danach wird dann alles wieder zurückgefahren. Ein bisschen mehr für die Wirtschaft, ein bisschen sozialer, ein bisschen ökologischer. Das ist aber nichts, was mit den Herausforderungen, die wir hier draußen sehen, in irgendeiner Weise angemessen zu tun hat. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Abstumpfen vor allen Dingen in der Frage der praktischen Konsequenzen dann auch tatsächlich ein gesellschaftliches Problem ist. Ja.
Wir haben ja unfreiwillig seit ein paar Wochen nicht miteinander gesprochen und nach dem G20-Gipfel in Hamburg auch nicht. Vielleicht ist es ja ganz gut, dass ein bisschen Zeit vergangen ist und wir jetzt etwas anders darüber reden. Klar ist, dass die Linke, wenn es die überhaupt gibt, ist natürlich diskreditiert wird und wurde und von allen erwartet wird, wir müssen uns erstmal von Gewalt distanzieren und mal über die Linksradikalen reden. Eine eigenartige Debatte und natürlich auch ein Ablenken vom eigentlichen Thema. Andererseits ist natürlich auch über Gewalt zu sprechen. In ihrer Zeitung in Neudeutschland schreibt André Brieux, es ist falsch, wenn die Linke in Deutschland die Aktionen der militanten Linksautonomen zu entpolitisieren sucht und aus dem Orbit der Linken exkommunizieren will, sie vor allem als Kriminelle und Raufbolde darstellt. Die Aufarbeitung oder die Diskussion darüber, was in Hamburg passiert ist und wie sich Linke definiert, hat die gerade erst begonnen?
Naja, auch wieder so eine Frage der Erregungslogik. Ist ja nicht zum ersten Mal, dass im Rahmen eines politischen Großereignisses ein paar Barrikaden gebrannt haben und es Gewalt bei Demonstrationen gegeben hat, übrigens auch Polizeigewalt, gar keine Frage. Und wir hatten diese Militanzdebatten, wie sie in der Szene ja gern genannt werden, ja auch in den vergangenen Jahren. Und natürlich muss jede Generation vielleicht diese Debatte auch nochmal selbst führen. Sie wird ja unter anderen Bedingungen geführt. Ich glaube, das ist heute auch durchaus einen anderen Effekt gibt als vielleicht nach 2007 Heiligen Damm. Da hatten wir eine ganz ähnliche Diskussion. Die war im Übrigen auch nach einer ganz ähnlichen Erregungslogik verlief die. Es brennt, es werden dann vor allen Dingen Bilder von diesen brennenden Mülltonnen gezeigt. Am nächsten Tag gibt es diese Distanzierungsrufe, diese Orgie der auch völligen Überzeichnung, der Enddifferenzierung. Es ist ja in den ersten Tagen nach Hamburg oder auch noch während das Ganze lief im Prinzip etwas passiert, was relativ schnell in so einen ganz, ganz autoritären Zug irgendwie einschwenkte. Alle müssen sich jetzt hinter die Polizei stellen. Alle müssen sagen, dass die Leute, die dort randaliert haben, unpolitische Gewalttäter und Kriminelle sind. Und dann gucken wir weiter. Interessant ist ja, wir wissen jetzt, ein paar Tage später, dass ein großer Teil dessen, was auch zu dieser Überzeichnung beigetragen hat von der anderen Seite aus, also angeblich ja quasi Anschlagsvorbereitung und so weiter, das ist alles nicht stimmt zum großen Teil. Wir haben jetzt auch eine Aufarbeitungsdebatte über Polizeigewalt, über Grundrechtseinschränkungen. Aber die steht nicht mehr auf den Seiten 1. Also da ruft jetzt nicht mehr der Politiker der CDU oder der SPD unsägliche Sachen in alle Mikros, dass der Linksautonome genauso schlimm ist wie der IS oder der Neonazi-Terrorist oder so. Ja. Also da haben wir schon riesengroße Veränderungen der Landschaft. Und das, was jetzt passiert, okay, da muss man vielleicht auch sagen, ist jetzt nicht unmittelbar ein Thema der FAZ-Kommentatoren, aber diese Debatte muss stattfinden. Und diese Debatte muss natürlich stattfinden, auf eine andere Art und Weise als in diese Erregungslogik. Politikerinnen und Politiker aus dem linken Spektrum haben natürlich in den ersten Tagen genau in dieser Erregungslogik reagiert. Sie haben meines Erachtens auch großen Mist zum Teil erzählt. Wenn eine unserer gesellschaftspolitischen Wahrheiten doch lautet, dass irgendwie alles politisch ist, man nach den sozialen und ökonomischen Ursachen irgendwie forschen muss, dann gilt das halt auch für Randale. Und da kann man sich nicht einen schlanken Fuß machen und unter Verweis, das ist als unpolitisch, sich sozusagen aus der Affäre irgendwie schmuggeln. Das muss diskutiert werden und dann kommen wir vielleicht auch wieder zum wiederholten Male auf eine Diskussion, in der wir auch über strukturelle Gewalt reden müssen, in der wir uns den Gewaltbegriff überhaupt mal ansehen müssen, in denen wir auch diesen fahrlässigen Bürgerkrieg, sprech von einigen Leuten aus der radikalen Linken thematisieren müssen und das funktioniert dann aber eben nicht mehr in dieser Erregungslogik, sondern dahinter.
Mhm. Leo Fischer hat ja auch einen schönen Artikel, wie ich finde, geschrieben in ihrer Zeitung Umfaller, wo er dann die Menschen im Brandenmarkt, die ihre Liebe zur harten Hand entdeckt haben, gleich nach den Ausschreitungen zum G20-Gipfel und in den Kanon eingesprungen sind, sich erstmal von Gewalt zu distanzieren sowieso, aber auch hartes Durchgreifen zu fordern. Das geht dann schon, kommt dann von Leuten, von denen man es gar nicht erwartet hat. Hat Sie das auch überrascht?
Ja, es hat mich zum Teil bei Einzelnen überrascht durchaus, aber wir haben gerade drüber gesprochen, in dieser ganz speziellen Erregungslogik wird ein solches reflexhaftes Handeln offenbar mit einem gewissen Druck, so nach dem Motto, was sagst du jetzt dazu, muss man sich nicht distanzieren. Ich meine, wir alle wissen, wie auch Interviewfragen zustande kommen. Da wird dann gar nicht mehr nach einer vielleicht differenzierten Haltung gefragt, sondern wird ganz knallhart und ultimativ gefragt, distanzieren Sie sich jetzt hier davor. Das hat schon gegeben, aber da kann man sich jetzt auch nicht im Rahmen der Entschuldigung irgendwie drüber unterhalten. Es gibt natürlich ein gewisses Vergessen bestimmter, auch kritischer sozialwissenschaftlicher Standards, einer bestimmten Blickweise, auch in einer gewissen Ruhe, sich selbst mal die Karten zu legen und dann erst an die Öffentlichkeit zu gehen, was da bisweilen an so Selbstbezichtigungsliteratur auch zu sehen war. Im Übrigen ja gerne noch von Leuten, die selber vielleicht eine Karriere haben, bei der auch mal ein Stein geflogen ist in der früheren Jugend. Das ist schon irgendwie bizarr und da kann man sich dann fragen, also was trägt denen ein, sich so renegatenhaft dann zu geben, wahrscheinlich nächstes Redehonorar auf irgendeinem Kongress, aber es trägt ja zur Debatte nichts bei. Und ich bin im Unterschied zu 2007, das muss ich allerdings auch sagen, doch überrascht, wie schnell und wie differenziert dann zumindest in einigen Räumen dieses Öffentlichen diese Diskussion geführt worden ist. Ich war durchaus angetan davon, dass relativ kritisch über Polizeiagieren berichtet worden ist, dass es so eine grundrechtsliberale, grundrechtskritische Haltung gab, was die ganzen Demo-Verbote angeht, dass man in gerade in Hamburg auch Teilen der Boulevardpresse nun wahrlich nicht vorwerfen kann, sie würden das Geschäft der Polizei betreiben. Da gibt es also vielleicht auch einige eher ins Positive reichende Änderungen, die kann man ganz gut finden. Klar ist, die Debatte über das Verhältnis zu Gewalt, zu Militanz, zu dieser Logik des Bruchs, die ja dahinter steht, so nach dem Motto, wenn eine mittelfristige, etwas länger dauernde Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht nötig ist, dann imaginieren wir uns die Revolution, indem wir sie spielen und damit vielleicht auch so eine eigene Selbstbezüglichkeit reproduzieren, so eine Identität. Darüber müssen wir reden. Man muss auch darüber reden, dass auch in Hamburg, habe heute gerade neue Zahlen über die noch Inhaftierten gelesen. Da gibt es einen kleinen Ausblick darauf, was auch sozial ökonomisch dort auf der Straße war. Es sind eben dann doch auch ein durchaus relevanter Teil von Leuten, wo wir sagen würden, deklassierte, sozial unter Druck geratene Jugendliche. Es macht die Debatte darüber nicht einfacher, aber da muss man sich schon die Frage stellen, was sind denn eigentlich für Verhältnisse, in denen Leute offensichtlich ihren Ausweg darin sehen, den Rewe eben zu plündern, statt sich vielleicht an einer politischen Debatte über die mühsame und vielleicht auch etwas länger, als wir uns das oft wünschen, dauernde Veränderungen der Verhältnisse nachzudenken. Mhm.
Über die linke Lamoyanz könnte man sich jetzt noch ewig unterhalten, wäre mal vielleicht ein Thema für ein nächstes Gespräch. Wir wollen ja mal positiv enden, würde ich vorschlagen. Wenn wir mal nach Thema gehen, nach Thüringen, wo ein europäisches Rechtsrockkonzert stattgefunden hat, da haben sich die Bürger und Bürger von Thema und die Leute, die protestiert haben, an die Brust geheftet, wir sind Antifa, wir sind alle Antifa. Das ist eigentlich Gegentrend gegen die Diskreditierung der Antifa, wenn ganz normale Menschen sagen, wir sind Antifa. Das ist erstmal was Positives, oder?
Das ist auf jeden Fall was Positives und es entspricht ja durchaus einer politischen Situation schon seit vielen Jahren, die höchst bedenklich ist. Denn eine wirklich wirksame, auch durch Praxis, Blockaden, eine Demo machen, entsprechende Veranstaltungen durchführen, Widerstand gegen rechtsradikale Strukturen, auch gerade im Alltag, vor Ort, in Regionen, gegen diese Netzwerke, kommt doch im Wesentlichen aus dem, was heute immer als Zivilgesellschaft genannt wird. Da gibt es unterschiedliche Leute, da gibt es auch ganz unterschiedliche politische Gründe von denen, die sich da engagieren. Aber dass dann auch mal gesagt wird, ohne die Antifa würde das alles nicht funktionieren, also dass wenigstens ein paar Leute sich dorthin stellen und diesem tatsächlich grauenerregenden Treiben noch was entgegensetzen. Das finde ich denn schon gut. Das schließt im Übrigen an, auch an etwas, was wir oft, weil wir es vorhin hatten, die Erregungslogik, so eine Weile, so zwei, drei Wochen danach man doch dann in Zeitung findet, dass dann irgendjemand auch in einem der Blätter, wo man es nicht erwartet hätte, aufschreibt, was das Gute an denen ist, die jetzt drei Wochen lang durch den Kakao gezogen und als kriminelle Gewalttäter beschrieben worden sind. Und so ähnlich ist ja bei der Antifa auch. Die Vorstellung, dass gerade in südostdeutschen Bundesländern bisweilen eine linkspolitische Szene etwas macht, was der Staat dort nicht mehr macht, nämlich wenn Nazi-Demos sind, noch zu wissen, wo das nächste Heim von Geflüchteten ist und dorthin zu gehen, um die zu schützen, verweist ja eher darauf, dass in den staatlichen Strukturen eine bisweilen auch sehr, sehr gefährliche Nachlässigkeit gegenüber Neonazis an den Tag gelegt wird. Und da muss man dann schon froh sein, dass es Antifa-Leute gibt. Und ich finde dann den Spruch, wir sind alle Antifa, auch eine ganz gute Nummer.
Und damit enden wir. Ich bedanke mich recht herzlich bei Tom Strohschneider, dem Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Ihnen noch einen schönen Tag und eine angenehme Woche. Tschüss.
Ihnen auch, danke. Tschüss.